Ja, guten Morgen. Ihr sitzt gemütlich, dann kann ich heute lange predigen. Nein, kleiner Scherz. Wir haben gesungen, ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und heute haben wir ein Beispiel von einem Mann, wo das ganz praktisch deutlich wurde, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich würde heute gerne einmal den Scheinwerfer anwerfen und ihn auf das Leben von Juda richten wollen. Er ist der vierte Sohn von Jakob. Über ihn wird. Ach so, ja, genau, richtig. Über ihn wird im ersten Buch Mose berichtet. In dem Zusammenhang muss ich an Bühnsdorf denken, wo wir im Juni wieder zur Gemeindefreizeit sein werden. Herzliche Einladung dazu. Denn da sind ja die Häuser, wenn ihr euch erinnert, nach den Söhnen Jakobs benannt. Und das Haus Juda ist gleich das erste auf der rechten Seite, wenn man vom Speisesaal rauskommt, Richtung See läuft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da sich erinnern kann, übernachtet zu haben. Das ist jetzt die Testfrage, ob man sich erinnert. Das Faszinierende für mich ist, was dieser Mann für eine gewaltige Veränderung durchgemacht hat. Auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass man in unserer individualistischen Gesellschaft schnell dabei ist, sich zu fragen, naja, das ist ja alles schön und gut für ihn, aber was hat das mit mir heute zu tun? Und da haben wir als Christen aus meiner Sicht ein echtes Fund in der Hand. Denn wir können sagen, bestimmte Umstände, konkrete Fragen und kulturelle Herausforderungen mögen jetzt andere sein als damals, aber der Gott, der an Juda gehandelt hat, ist heute noch exakt derselbe. Er verändert sich nicht. Er ist die große Konstante der Weltgeschichte. Und so behalte doch im Hinterkopf, dass du vielleicht nicht gekleidet bist wie Juda, die gleichen Dinge isst oder seine Sprache sprichst, aber dass du genauso ein menschliches Herz hast wie dieser Mann. Und ein Herz, das Gott lenken möchte wie Wasserbäche in die Richtung, die ihm gefällt. Was also bei Juda möglich war, ist ihm auch ohne Probleme bei dir möglich. Wir überspringen seine Geburt und Kindheit und beginnen direkt bei der entscheidenden Szene, von der an sein Leben eine andere Richtung nimmt. Ich habe gemerkt im Vorfeld, dass die Thematik zu umfangreich ist für eine Predigt, also mache ich wahrscheinlich einen Zweiteiler draus. Also heute auf jeden Fall erstmal Teil 1. Die Brüder von Josef, zu denen ja auch Juda gehörte, verband bekanntermaßen ein tiefer Wunsch. Sie hassten ihren Bruder und wollten dieses Elende, nicht Muttersöhnchen, sondern Vatersöhnchen, endlich loswerden. Diesen alten Angeber, der sie auch hinter ihrem Rücken noch verpetzte, wie man heute sagen würde. Und als die Chance sich bot, diesen Bruder aus dem Weg zu schaffen, da gehörte Juda neben Ruben zu den beiden einzigen, die sich dagegen aussprachen, Josef zu töten und für eine, ich sag mal, gemäßigte Variante plädierten. Die diplomatische Mitte, wenn man so will. Und als dann eine ismaelitische Karawane in Richtung Ägypten vorbeizieht, kommt Juda plötzlich die Idee. Erstens eine schlimme Entscheidung. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und die Bluttat verheimlichen müssen? Verkaufen wir ihn doch an die Ismaeliten und vergreifen uns nicht an ihm. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Seine Brüder hörten auf ihn. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber wenn eine gewisse Grenze im Umgang mit einem Menschen überschritten ist, also Josef hockt ja zu dem Zeitpunkt nackt oder spärlich bekleidet in einer Zisterne und die Brüder sitzen da gemütlich beim Essen zusammen und beraten über ihn, dann hat selbst dieser Vorschlag von Juda hier noch etwas Humanes an sich. Die Sorge um seinen Bruder wirkt auf der einen Seite scheinheilig, wenn er sagt, ja, Eigenfleisch und Blut, ja, das sieht man ja. Auf der anderen Seite hat er doch aber ein waches Bewusstsein dafür, was für ein schweres Verbrechen ein Mord wäre. Und dann auch noch an einem Familienmitglied. Man merkt, diese Überzeugung sitzt ihm tief im Gewissen. Auch seinen Bruder Ruben quälen schwere Gewissensbisse bei so einer Vorstellung. Bereits in 1. Mose 9 hatte Gott ganz klar formuliert, Wer das Blut von Menschen vergießt, durch Menschen werde vergossen sein Blut. Warum? Denn der Mensch ist zum Abbild Gottes gemacht. Nichtsdestotrotz, fürs Protokoll, der Vorschlag, der unermesslichen Schmerz und Leid über Jahre hinweg für die Familie bringen würde, nämlich Josef zu verkaufen, kommt von Juda. Er war der maßgebliche Ratgeber, auf den die anderen 11 Brüder gehört haben. Später würde es im Gesetz heißen, wer einen Menschen raubt, wird mit dem Tod bestraft, gleichgültig, ob er ihn schon verkauft oder noch in seiner Gewalt hat. Und zu so einem Verbrechen hatte Juda maßgeblich beigetragen. Und so beginnt die Abwärtsspirale eines Menschen, das würde ich uns gerne deutlich machen, auch heute nicht selten mit einer folgenreichen Entscheidung, in der jemand schuldig wird, scheitert und die Auswirkung dieser Entscheidung nicht mehr zurückdrehen oder ungeschehen machen kann. Ich habe am Anfang meines Berufslebens in der Obdachlosenhilfe gearbeitet und da habe ich ja dann das Ende der Fahnenstange erlebt, also wenn jemand schon kaum noch in der Lage war, für sein Leben und für seine Gesundheit Sorge zu tragen. Und ich hatte äußerlich und innerlich Menschen vor mir, die wirklich heruntergewirtschaftet waren. Aber in dem Zusammenhang habe ich gelernt, und es wurde mir auch persönlich berichtet, dass diese Abwärtsspirale nach unten häufig damit beginnt oder begonnen hat, dass ein zentraler Lebensbereich zerbrochen ist. Sei es die Ehe, sei es eine wichtige Beziehung, die kaputt gegangen ist, sei es der Tod einer geliebten Person oder auch der Verlust der Arbeitsstelle. Also dass das oft der erste Auslöser war für einen Weg, der nach unten ging. Also an einer wichtigen Stelle ist es durch negative Verhaltensmuster, Entscheidungen, teilweise gepaart mit schwierigen Umständen, zum großen Knall gekommen und hat diese Entwicklung in Gang gesetzt. Und dann ist es eigentlich wie bei einem Kartenhaus. Unten in meinem Lebenshaus wird eine tragende Karte rausgezogen und die anderen purzeln dann nach und nach mit runter. Und in der Folge ist es dann bei diesen Personen zu Suchterkrankungen gekommen, Vernachlässigung, finanziellen Schwierigkeiten, Einsamkeit und schließlich eben auch Verlust der Wohnung. Wer kennt nicht im Kleinen oder sogar auch im Großen diese Frage, hätte ich mich doch an der oder der Stelle anders entschieden? Hätte ich doch an dieser oder jener Kreuzung meines Lebens eine andere Richtung eingeschlagen? Hätte ich doch das und das anders gemacht? Es gibt ja die berühmte Frage, die manchmal Personen gestellt wird am Ende eines Lebens. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie noch einmal alles genauso machen? Wie geht es dir damit, mit dieser Frage? Wenn du jemand bist, der eher zu vorschnellen Entscheidungen neigt, wirst du vielleicht bedauern, manches nicht doch noch einen Moment länger bedacht zu haben. Wenn du jemand bist, wie ich, der eher zögerlich ist in seinen Entscheidungen, wirst du vielleicht bedauern, manches im Leben doch nicht riskiert zu haben, nicht in Angriff genommen zu haben. An meinem Bildschirm hängt der Spruch: Lieber etwas riskieren, als ewig zu bereuen, sich nicht getraut zu haben. In der 11. Klasse, da hatten einige meiner Klassenkameraden diese Möglichkeit genutzt, um ein Auslandsjahr zu machen, beispielsweise in die USA, ohne, das haben wir dann festgestellt, dass sie danach Schwierigkeiten hatten, den Anschluss wieder zu schaffen. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, ich habe bedauert, dass ich nicht den Mut hatte, das auch zu machen. Aber da habe ich gemerkt, auch eine Zurückhaltung oder eine Unentschlossenheit ist eine Art von Entscheidung, die Folgen mit sich bringt. Es gibt ja so eine richtige Palette an Empfehlungen, auch Bücher dazu oder Internetseiten, was man alles unbedingt getan haben sollte, bevor man stirbt. Aber ich denke, für Christen ist die Perspektive eine andere. Es geht für uns nicht zuerst darum, das hoffe ich zumindest, den Urlaub in die Karibik oder wer es etwas näher mag, die geplante Wattwanderung nicht mehr geschafft zu haben, sondern echte Gotteskinder haben im Herzen eine andere Art von Bedauern. Ich hoffe, wir kennen diese. Und das ist dieses Bedauern, das mir bewusst ist, dass ich Gottes Willen und seine Gebote an vielen Stellen meines Lebens missachtet habe. Wo ich merke, ich bin, wenn ich drüber nachdenke, ich bin oft hinter dem zurückgeblieben, was gut und richtig gewesen wäre. Ich habe so manches nicht getan, was ich als Christ hätte tun sollen, und das schmerzt mich zutiefst. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, zu Christen wohlgemerkt: Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Also Christen, die auf ihr Leben gucken, kennen dieses Bedauern, diese Trauer darüber. Ich lasse es an der Stelle mal so stehen. Der hoffnungsvolle Teil kommt später. Und wenn wir jetzt weiterlesen, was nach dieser Entscheidung passiert ist, merken wir plötzlich, dass ein ganzes Kapitel in der Josefsgeschichte eingeschoben wird, 1. Mose 38, wo man eigentlich wissen möchte, was ist jetzt mit Josef? Der ist jetzt verkauft, wie geht es mit dem weiter? Und man aber erfährt, wie es bei Juda weitergegangen ist. Und zweitens, zu jener Zeit aber zog Juda hinab, weg von seinen Brüdern, und schloss sich einem Mann an aus Adulam, der hieß Chira. Dort sah Juda die Tochter eines Kanaaniters, der hieß Schua. Er nahm sie zur Frau und ging zu ihr. Es passt von der Symbolik her sehr gut, dass es hier heißt, er ging hinab. Denn nicht nur geografisch, sondern vor allem innerlich, geistlich, war das ein Weg nach unten. Juda ging von Hebron im Bergland, ungefähr 20 Kilometer in Richtung Flachland. Und es wird deutlich, er verlässt seine angestammte Familie und verbindet sich durch Heirat mit einer Familie, die erstens anderen Göttern anhängt und zweitens, deren Land Gott ja deshalb den Nachkommen Jakobs versprochen hat. Juda, klingelt da was, das bist du. Und dieses Vorhaben Gottes, dass dieses Land der Nachkommenschaft Jakobs zu geben, war nicht als Wohngemeinschaft gedacht, sondern ein Wohnen im Land anstelle dieser Volksgruppen. Und sein Großvater Isaak hatte daher seinem Vater Jakob noch eingeschärft: Du sollst dir keine Frau von den Kanaaniterinnen nehmen. Nicht, weil die nicht nett und lieb und schön sind oder sowas, sondern weil Gott einen exklusiven Anspruch hat auf das Herz und die Hingabe von Menschen und damit verbunden war mit so einer Heirat, dass es zu einer Hingabe oder zu einer Anbetung anderer Götter kam oder Göttervorstellungen. Das Erstaunliche ist, man erfährt in diesem Kapitel nicht ein einziges Mal den Namen dieser Frau von Juda, weil ihre Herkunft der entscheidende Punkt ist, dass sie eine Kanaaniterin ist. Merken wir, schuldhafte Entscheidungen können so einen Fluchtreflex nach sich ziehen. Ich muss jetzt hier weg. Ich will mich vom Ort des Geschehens und von den Personen, die mich an dieses schuldhafte Geschehen erinnern, entfernen. Ich will irgendwo sein, wo mich keiner kennt und weiß, was ich getan habe. Ich will an das, was gewesen ist, nicht mehr denken. Kennst du das auch? Du nimmst Abstand von bestimmten Personen oder Orten, wo Dinge schwierig gewesen sind und nicht gut gelaufen sind. Du gehst auf Distanz, um mit manchen schwierigen Erfahrungen innerlich einfach nicht mehr konfrontiert zu werden. Dann stehst du in einer langen Tradition. Denn das war auch die allererste Reaktion in der Geschichte, als Menschen ein Fehlverhalten bei sich realisiert haben, zu flüchten. Nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, heißt es, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Ich gehe nicht davon aus, dass Gott das nicht wusste, sondern dass er sich in seinem Reden hier menschlichen Begrenzungen angepasst hat. Aber diese Frage, wo treibst du dich eigentlich rum, wenn du doch eigentlich bei mir sein solltest? Das wollte er ehrlich und offen von der Seite des Menschen beantwortet haben. In einem Lied von Albert Frey heißt es: Wie ein krankes Tier leckst du im Stillen deine Wunden. Komm, ich helfe dir. Alleine kannst du nicht gesunden. Adam, wo bist du? Komm, lass dich finden. Adam, wo bist du? Lass dich verbinden. Und so könnte man auch hier sagen, Juda, wo bist du? Was machst du da bei den Kanaanitern? Warum bist du nicht bei deiner Familie, der ich doch Segen versprochen habe? Und wie es üblicherweise so ist, bringt die Entscheidung einer Ehe mit dieser Frau die Entstehung von Kindern mit sich. Und jetzt wird's übel. Ich mach's ganz kurz. 3 Söhne gehen aus dieser Verbindung hervor. Er, Onan und Schela. Der Erstgeborene, er, muss derartig böse gewesen sein, dass der Herr sein Leben eines Tages mit einem Schlag beendet. Das ist ein Vers, keine weiteren Details. Man kann hier nur spekulieren, aber es würde vom Hintergrund her natürlich nicht verwundern, wenn dieser Vater nicht in der Lage war, eine positive Prägung auf seinen Sohn auszuüben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man. Oder in Sprüche 22, Vers 8 heißt es, wer Unrecht sät, das hat Juda ja getan, wird Unheil ernten. Ich denke, häufig sind Menschen in einer Abwärtsspirale hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Problemen oder ihren kurzfristigen Bedürfnissen. Sie sind im Herzen leer oder voller Durcheinander und können daher eben auch anderen, also Kindern meinetwegen, wenig Struktur, positive Werte oder auch Verantwortungsgefühl mitgeben. Und dieser Mangel an Verantwortungsgefühl zeigt sich dann auch bei Judas zweitem Sohn Onan. Er soll im Rahmen der sogenannten Schwagerehe dafür sorgen, dass sein verstorbener Bruder doch Nachkommen hat und zu dessen Frau Tamar eingehen. Und dieser Verpflichtung entzieht er sich, weil es nicht seine eigenen Nachkommen wären. Und das hat zur Folge, dass der Herr auch seinem Leben mit einem Mal ein Ende setzt. Und Tamar bleibt jetzt gewissermaßen als doppelte Witwe, wenn man so will, zurück. Und was nun? 2 Söhne sind gestorben, eine Frau und ein Sohn bleiben zurück. Und jetzt wird der Vorhang etwas beiseite geschoben und man erhält einen kleinen Einblick in die Gedanken eines Mannes, der auf schiefen Wegen unterwegs ist. Nächste Folie. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Was sich äußerlich wie ein nachvollziehbarer Deal anhört, mein Junge muss erst noch ins heiratsfähige Alter kommen, das ist in Wirklichkeit eine Verzögerungsmaßnahme, um Tamar ganz von seinem Sohn wegzuhalten. Warum? Man merkt, Juda ist blind für seine eigene Sünde vor Gott und für die seiner beiden Söhne und stattdessen hat er eine abergläubische Vorstellung davon, dass seine Schwiegertochter eine Ehefrau ist, die Unglück bringt, die dem, der mit ihr in Verbindung kommt, Unglück bringt. Anstelle des Hörens auf Gott hat er seine eigene Deutung der Lage. Es heißt hier, denn er sagte sich. Und hier kann man sehen, eine ungläubige, pessimistische Sicht stellt das nicht voran. Nicht, dass noch dieses und jenes passiert. Nicht, dass es noch schlimmer kommt. Nicht, dass mir noch jene Sache passiert. Und anstatt im Glauben und Vertrauen zu handeln und zuversichtlich nach vorne zu schauen, dominiert bei ihm das große Nicht. Siehst du auch eher das Nicht? Wohin tendierst du? Das ist eine gute Überlegung mal in einem ruhigen Moment. Denn es gibt auch das Doch. Doch, mit meinem Gott an der Seite kann es auch anders kommen. Doch, ich habe Grund zur Hoffnung. Doch, mein Gott hat gute Gedanken und Pläne mit mir. Doch, mein Herr bringt mich ans Ziel. Ich habe manchmal in den Abendstunden oder im Bett manchmal ganz plötzlich schwere Gedanken in der Richtung, was ist, wenn das und das passiert? Also meine Frau stirbt zum Beispiel. Und da habe ich mir angewöhnt, ganz schnell zu unterbrechen und meiner Seele zu sagen, ja, wenn es so kommt, dann ist es so. Aber dann liegt doch trotzdem mein Leben in der Hand Gottes. Ein Umstand, wie immer er auch aussehen mag, wird daran nichts ändern. Dann sitzt er trotzdem auf dem Thron und hat alles im Griff. Ich gehöre ihm, er liebt mich, komme was wolle. Der Liederdichter sagt, ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als den nächsten Schritt, mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Und Jesus sagte einmal zu seinen Leuten angesichts des bevorstehenden Kreuzes, das war ja nicht irgendwas, also ein Blick auf die Zukunft, lasst euren Mut nicht sinken, setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Es ist umso interessanter, dass Judas so handelt, also mit diesem Vorschlag hier, obwohl er es von seiner Mutter kennt, Lea, wenn eine Frau sich jahrelang ungeliebt und zurückgesetzt fühlt und nur das zweite Rad am Wagen ist. Bei Tamar aber nimmt er diese Ablehnung sehenden Auges in Kauf und ihr droht ein kinderloses Leben, was damals wirklich nicht wenig war. Und nach Jahren, die vergehen, wird ihre Ahnung, was ihr droht, dann zur Realität. Denn Schela war groß geworden und sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben. Und in ihrer Verzweiflung weiß sie sich nicht anders zu helfen, als mit der Idee, sich als eine Frau auszugeben, die, wie das letztens bei der Kindergottesdienstgruppe hier hieß, die einen nicht angesehenen Beruf hat. Fand ich so nett formuliert. Im Stil einer Tempelprostituierten positioniert sie sich verschleiert genau an dem Weg, von wo sie wusste, dass Judah vorbeikommen würde. Man muss sich vor Augen führen, was das für ein moralisch schwaches Bild von Judah abgegeben haben muss. Denn Tamar ging davon aus, dass dieser Mann in der Lage wäre, sich auf dieses Vorhaben einzulassen, obwohl dessen Frau erst vor kurzem verstorben war und die Trauerzeit gerade vorbei gewesen ist. Und hier ist jetzt der Tiefpunkt der Geschichte von Judah. Es gibt ein doppeltes Versagen. Hatte er vorher noch mit seinen Brüdern, sein Vater, mutwillig über das Schicksal von Josef getäuscht und hatte Tamar getäuscht im Hinblick auf seinen Sohn, wurde er hier selber zum Getäuschten. Denn er merkte nicht, dass es sich bei dieser Frau am Wegesrand um seine eigene Schwiegertochter handelte. Und zweitens, während Josef ein Kapitel später einer sexuellen Versuchung im Hause des Potiphar widerstehen würde, erlag Judah hier dieser Versuchung ohne zu zögern und ging zu Tamar ein. Und Paulus schreibt im Zusammenhang mit genau dieser Thematik, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und Judah wähnte sich auf sicherem Grund. Das kriegt keiner mit, das kommt nicht raus. Das wird keine Folgen haben. Auch schon solche Gedanken gehabt? Vielleicht früher mal? Ja, da wächst Gras drüber. Das bleibt geheim, passt schon. Aber bei Judah passte überhaupt nichts, sondern er wurde zutiefst gedemütigt. Tamar wurde schwanger und kehrte zurück nach Hause. Sie hatte sich aber drei Dinge als Pfand mitgeben lassen, um zeigen zu können, von welchem Mann diese Kinder sind. Und als Judah von der Schwangerschaft seiner Schwiegertochter hört, die, wie er meinte, sich mit irgendjemandem eingelassen hat, erfasst ihn der Zorn, die Entrüstung und er fordert für sie die Todesstrafe. Es erstaunt mich, denn normalerweise sind wir Menschen eher hart und reagieren mit Unverständnis auf das Scheitern von anderen in den Bereichen, die uns leicht fallen. Nach dem Motto, wie kann der nur? Wie konnte es nur dazu kommen? Das würde mir nie passieren. Wie kann man denn sowas machen? Aber da, wo wir selber um unsere eigene Schwäche wissen, müsste eigentlich Barmherzigkeit und ein Mitfühlen da sein, wenn wir merken, dass jemand genau an der gleichen Front zu kämpfen hat. Ja, das ist nicht in Ordnung, aber ich kann es so gut nachvollziehen, diesen Kampf, diese Herausforderung. Ich leide mit dir an dieser Herausforderung. Ich stehe dir von Herzen bei, weil ich die Problematik selbst kenne. Und es ist nichts davon bei Judah. Kein Mitfühlen für seine Schwiegertochter. Und so musste er seine Lektion auf die harte Tour lernen. Nächste Folie. Als man Tamar hinausführen wollte, schickte sich jemand zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, schau dir dieses Rollsiegel, die Schnur und den Stab genau an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Judah sah sich die Sachen genau an und sagte, sie ist im Recht, die Schuld liegt bei mir. Ich hätte sie meinem Sohn Schela zur Frau geben müssen. Er nahm sie bei sich auf, schlief aber nicht wieder mit ihr. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mich bewegt das immer wieder, wenn ich von jemandem lese, der an einen Wendepunkt kommt und erkennt, wie es wirklich um ihn steht. Ein Mensch, der endlich ehrlich wird und sagt, die Schuld liegt bei mir. Man hatte Judas Finger eben noch auf Tamar gezeigt, so ist dieser jetzt auf sich selbst gerichtet. Und er macht deutlich, da liegt das Problem. Und er erkennt sich und dieses taktische Manöver mit seinem dritten Sohn als eigentliche Ursache für diese schlimme Situation. Er hatte nicht Wort gehalten, sondern Tamar sehenden Auge ins Unglück rennen lassen. Er macht deutlich, die schwerere Schuld liegt auf seiner Seite der Waage. Da liegt der dicke Brocken. Paulus beschreibt sich selber auch mit diesem Bewusstsein, indem er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um die, die alles richtig machen, nein, um Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Und auch Judah erkennt sich hier als den Ersten, der falsch gehandelt hat. Aber dann, nur ein Vers weiter, sehen wir schon diese reinigende Wirkung, wenn ein Mensch Einsicht zeigt, Buße tut und sein Verhalten bereut. Und es ist wie so ein Lichtstreifen, der erste Lichtstreifen hier am Horizont, der deutlich macht, so soll es nicht weitergehen. Ab jetzt beginnt etwas Neues. Er nahm sie bei sich auf, schlief aber nicht wieder mit ihr. Es gibt aus meiner Sicht wenige Geschichten, wo dieser Spruch, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben, besser passt. Denn man hätte erwarten können, wenn man sich diese Geschichte so anguckt bis dahin, dass das Andenken dieses Mannes und seiner Familie ausradiert wird bei dem, was da gelaufen ist. Aber nicht so bei Gott. Er schreibt seine Geschichte auch auf den dunkelsten Hintergründen. Warum? Damit seine Gnade umso herrlicher strahlt. Und damit deutlich wird, er kann auch kaputte und verirrte Menschen wiederherstellen und in seinen Plan einfügen. Tamar und Judah bekommen zwei Söhne, Zwillinge, Peres und Serach. Und jetzt springen wir ca. 1700 Jahre nach vorn in den Stammbaum von Jesus. Passt gut auf. Abraham aber zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Peres und Serach, von wem? Von der Tamar. Judah und Tamar werden zu Vorfahren unseres Herrn Jesus. Der Sohn Gottes stellt sich in die Linie dieser beiden Leute und wird in Bethlehem, wo? Im Gebiet Judah, geboren. Wenn man sich jetzt die Geschichte und diesen Typen noch einmal vor Augen führt, ist es eigentlich unfassbar, dass es in Offenbarung 5, Vers 5 über Jesus, den König aller Könige, heißt, sieh doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus dem Wurzelstock Davids. Also Gott hat entschieden, sich nicht nur über Juda zu erbarmen, sondern sogar, dass sein Name bis heute Bestand hat. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, dieses Typens. Wenn das geht, dann gibt es auch Hoffnung für uns. Dann ist auch Gott mit uns noch nicht fertig. Und hat Möglichkeiten, die für uns nicht vorstellbar sind. Sondern er will unser Leben Tag für Tag gebrauchen, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Amen.